Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
In den letzten Jahren hat das Heizungsgesetz die Gemüter erregt in Deutschland. Viele Hausbesitzer waren sich unsicher, wie können sie zukünftig ihre Häuser noch heizen. Und jetzt ist Bewegung in die Sache gekommen. Und darüber spreche ich heute mit Dr. Christoph Kané. Er ist Pressesprecher der Initiative Vernunftkraft. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie, Herr Scholl. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, lassen Sie uns mal über das Heizungsgesetz, also über das Gebäudeenergiegesetz sprechen. Also es war ja ein sehr kontroverses Gesetz, also noch bei der Ampel dann praktisch in die Umsetzung gebracht, wo man gesagt hat, okay, jetzt greift der Wirtschaftsminister in meinen Heizungskeller ein und jetzt die neue große Koalition hat jetzt eine Novelle auf den Weg gebracht. Lassen Sie uns vielleicht nochmal auf das Heizungsgesetz draufschauen, also wie war es ursprünglich und warum ist jetzt nochmal Bewegung in die Sache reingekommen?
Ja, sehr gern. Vielleicht eine Bemerkung vorneweg. Dieser Podcast ist etwas anders als andere Podcasts oder Vorträge, die ich hier bislang gehalten habe, weil üblicherweise stelle ich dann Zahlen, Daten, Fakten vor, so wie sie sich in den letzten Jahren realisiert haben. Hier sind wir etwas anders unterwegs, weil, wie Sie richtig gesagt haben, das Gebäudeenergiegesetz steht zur Novellierung an. Es wird jetzt auch Gebäudemodernisierungsgesetz heißen. Da haben jetzt die beiden Parteien, wahrscheinlich nicht zufällig genau vor den Landtagswahlen, ein Eckpunktepapier herausgebracht. Das ist eine grobe Richtungssetzung, die sie sich gegeben haben, schon mit einigen sehr grundlegenden Aussagen, die wir uns heute inhaltlich dann etwas näher anschauen werden. Aber da sind natürlich noch viele Fragen offen. Das heißt, wir bewegen uns noch in einem fachlichen Hintergrund, der sich in den nächsten Monaten noch verändern wird. Da wird jetzt ein Gesetzentwurf herausgearbeitet, der wird dann geplant ist im April den Bundestag passieren und der wird dann zum 1. Juli, so der Plan, soll er dann auch Gesetzeskraft erhalten. Wir haben alle noch sehr unangenehme Erinnerungen, wie das beim letzten Mal in der Ampelregierung abläuft. Da verlief genau dieser Prozess zu einem heillosen Chaos. Es gab ständig Neuigkeiten. Jeden Tag haben sich die Dinge gedreht. Bis dann, ich glaube, das war der Herr Heilmann von der Union, der vor das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, in dem Chaos können wir so nicht mehr entscheiden. Da brauchen wir jetzt endlich mal mehr Zeit, um das mal wieder vernünftig aufzuarbeiten. Das war also für mich auch der handwerkliche Tiefpunkt eines Ministeriums, was hier abgeliefert wurde. Und da kann es eigentlich nur besser werden, muss man ehrlich gesagt sagen. Zumindest mal vom formalen Prozedere sieht das jetzt etwas besser aus. Man hat gewisse Eckpunkte, über die wir jetzt diskutieren können. Aber wir müssen uns natürlich bewusst sein, was wir heute sagen und andiskutieren. Das kann sich in den nächsten Wochen noch sehr grundlegend ändern. Vielleicht ändert sich auch schon das eine oder andere zu dem Zeitpunkt, wo das Video veröffentlicht wird. Das kann man nicht ausschließen. Aber generell kann man sagen, handwerklich wirkt dies erst einmal solider als das damalige GEG. Nun muss man natürlich schauen, was das inhaltlich bedeutet.
Ja, schauen wir nochmal auf das alte Gesetz, also das zurzeit Gültigkeit hat. Also ich kann mich daran erinnern, dass viele Menschen ihre alte Gasheizung, ihre alte Ölheizung rausgeworfen haben und das nochmal durch Gas- und Ölheizung erneuert haben, weil eine sehr große Unsicherheit da war. Also die Menschen waren extrem verunsichert und man hatte Angst, dass die Ölheizung, die Gasheizung verboten wird. War das wirklich so oder war das überdramatisiert?
Naja, im ersten Entwurf war das ja tatsächlich so angedacht gewesen. Und dann gab es das beschriebene heillose Chaos, bis dann zum Schluss die Lösung gefunden wurde, die für Altbestandsheizungen gelten die Regelungen dann, wenn die jeweilige Kommune ihre Wärmeplanung vorgestellt hat. Und dann tritt eine Regelung in Kraft, nach der neu eingebaute Heizungen dann zu 65% aus erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Und bis dahin hatte man Zeit, noch gegebenenfalls eine alte Gastherme oder einen alten Brennwertkessel für seine Ölheizung noch auszutauschen, wenn man das für sinnvoll hielt. Und ab dem Vorliegen der Wärmeplanung der jeweiligen Kommune hieß es dann im alten Gesetz, es gibt dann im Wesentlichen drei Alternativen, nämlich die Wärmepumpe, die Fernwärme, sofern sie dann für das jeweilige Wohngebiet vorlag, oder was man natürlich auch erlaubt hatte, war die Pelletheizung. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ist die Klassifizierung von allen dreien als erneuerbare Energien mehr als fragwürdig. Also unser Strommix, mit dem die Wärmepumpen betrieben werden, ist alles andere als dekarbonisiert. Im Jahresmittel ist der deutsche Strommix eine der CO2-intensivsten in ganz Europa. Also in Frankreich kann man sagen, wird eine Wärmepumpe mit dekarbonisiertem Strom betrieben, in Deutschland keineswegs. Bei Fernwärme wissen wir auch, da sind häufig industrielle oder Gaskraftwerke die entsprechenden Lieferanten. Da sagt dann natürlich die Wärmeplanung auch, das soll vermehrt auf erneuerbare Energien umgestellt werden, aber heute ist das nicht der Fall. Und bei Pelletheizung, Holzheizungen, da ist das Unwohlsein mindestens genauso groß, wenn man dann sieht, was mit Pelletheizungen bewirkt wird und welche Feinstaubemissionen es damit gibt, wenn man Bilder von abgeholzten Karpaten sieht. Also bei allen dreien habe ich erhebliche Bauchschmerzen, ob eine Zuordnung als nachhaltig dekarbonisiert überhaupt gegeben ist. Aber das war halt eine politische Richtung. Und im Wesentlichen behält man diese politische Richtung ja auch bei. Also Fernwärme und Holzpellet, die sind nach wie vor hier Möglichkeiten der Wahl, die auch als dekarbonisiert gekennzeichnet werden, wenn der Fernwärmebetreiber diesen erneuerbaren Energienpfad, der durch das Wärmeplanungsgesetz auch vorgegeben ist, wenn er diesen beibehält, lediglich für Besitzer von Gas- und Ölheizungen. Da ändert sich ein bisschen was.
Ja, da gehen wir gleich mal drauf ein, aber Sie haben es ja angesprochen, kommunale Wärmeplanung. Also wir haben uns mal eine kleine Gemeinde hier bei uns im Saarland angeschaut mit ein bisschen mehr als 10.000 Einwohnern. Und da müssten um die 4.000 Heizungen getauscht werden, weil es sind meistens Ölheizungen hier auf dem Land. Bisschen Gas hat man noch. Und wenn man jetzt mal schaut, okay, bis 2045 wollen wir ja CO2-neutral sein, das Ganze auszutauschen. Also dann habe ich ja eine mathematische Größe, die ich mit den vorhandenen Kapazitäten im Bereich Heizungsbau gar nicht realisieren kann. Also ich kann die Heizungen de facto eigentlich gar nicht tauschen, weil ich die Kapazität nicht habe, weil auch natürlich das Geld fehlt. Also es ist ja auch sehr teuer, so eine Wärmepumpe in ein altes Haus einzubauen. Also war das dann auch ein Grund, dass die Politik gesagt hat, wir müssen realistischer werden, realistischer an das Thema herangehen, dass wir die Leute auch nicht verlieren, um jetzt das Gesetz zu novellieren, und das wollen wir uns jetzt ja anschauen, inwiefern das Ganze dann geändert werden soll.
Das würde ich der derzeitigen Bundesregierung durchaus zugute halten, dass sie gesagt hat, wir müssen da weg von starren Verboten. Also das neue Gebäudemodernisierungsgesetz, so wie es in seinen Eckpunkten jetzt vorgestellt wurde, sagt, es wird kein Verbot des Einbaus von Öl- und Gasheizungen dann geben, auch nicht, wenn die Wärmeplanung vorliegt. Im Grunde genommen werden die beiden Themen auch wieder entkoppelt, sondern man sagt jetzt, es gibt einen sehr festen Stichtag, den man sich hier vornimmt, den 1.1.29. Und zwar bis zum 1.1.29 ist es beliebig möglich, Öl- und Gasheizungen auszutauschen, wie bisher auch. Und ab dem 1.1.29 muss dann bei einem Austausch dieser beiden Heizungstypen eine sogenannte Biotreppe befolgt werden. Diese heißt, dass Gas, mit dem diese Heizung dann betrieben wird, muss in zunehmender Weise peu à peu durch Biomethan oder durch dekarbonisiertes Methan ersetzt werden. Und Biotreppe heißt 2029 zu 10% und dann steigend, der Logik halber, müsste dann 2045 eine solche Gastherme ausschließlich dekarbonisiertes Methangas benutzen. Was das heißt, können wir gleich noch näher ins Detail einsteigen. Vielleicht, um das Thema noch gerade ein bisschen rund zu machen, das ist nur eine von drei Normen, die so auf Gas- und Ölheizungsbesitzer zukommen. Eine andere Norm ist die europäische Gebäudeeffizienzrichtlinie, EPBD heißt die. Die muss auch in nationales Recht umgewandelt werden. Das wird man jetzt mit diesem GEG gerade gemeinsam machen. Die macht viele Vorschriften auch im Hinblick auf energetische Modernisierung. Aber wir befassen uns heute jetzt erstmal rein mit dem Thema Heizung und Heizungsaustausch. Sie macht eine Vorschrift, die hier hineinwirkt. Nämlich sie sagt, ab 2030 dürfen Neubauten ausschließlich mit emissionsfreien Heizungen betrieben werden. Das heißt noch nicht einmal 65%, sondern 100%. Das heißt dann also entweder Wärmepumpe oder Fernwärme, sofern sich auch der Fernwärmelieferant dort auch entsprechend qualifiziert hat. Oder halt Pelletheizung, die meines Wissens dann nach wie vor dann als emissionsfrei eingestuft wird. So, das sieht das GMG, zumindest mal im Eckpunktepapier habe ich da diese Verknüpfung nicht gefunden, aber man kann davon ausgehen, wenn die Dinge harmonisiert werden, wird das auch für Neubauten dann so sein, dass dann auch in Deutschland jeder Antrag auf ein neues Wohnhaus ab dem 01.01.2030 dann auch keine Gas- und keine Ölheizung dann mehr vorweisen darf. Das heißt, wir reden dann auch eigentlich ausschließlich über den Austausch von bestehenden Anlagen.
Ja, das klingt natürlich für den Neubau sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Also wenn ich dann die Wahlfreiheit nicht mehr habe und sage, okay, also eine Gasheizung ist ja eine Anschaffung sehr, sehr günstig. Also ich habe die Therme, schließe mich ans Netz an. Also das birgt jetzt ja verschiedene Problematiken. Zum einen wird es, glaube ich, immer teurer, ein Gasnetz zu betreiben, weil weniger Anschlüsse. Und dann muss ich diese Bioquote oder die Biotreppe erfüllen. Da ist ja auch die Frage, wie mache ich das? Also was glauben Sie, wird Heizen nochmal ein gutes Stück teurer durch diese Maßnahmen oder geht es vielleicht sogar in die andere Richtung? Also wie ist denn da so Ihre Einschätzung?
Also da muss man ein bisschen ausholen an der Stelle, nämlich diese Anforderung, wie dieser Biotreppe, wie wird die eigentlich erfüllt? Also zum einen sagt das Eckpunktepapier, es gibt so eine Wasserscheide ab dem 01.01.2029. Bis dahin kannst du noch deine Heizung austauschen, ohne dir irgendwelche Gedanken machen zu müssen um Bioquoten. Und ab dem 01.01.2029 müssen hier 10% und dieser Anteil steigend dann entsprechend als Biomethan hier enthalten sein. Wenn man sich das mal so überlegt, könnte das erstmal dazu führen, dass wir im zweiten Halbjahr 2028 einen gewaltigen Run auf Gas- oder Ölheizungen sehen werden. Das wird rein pragmatisch so sein, weil wenn ich ja danach habe ich ja für eine bestehende Heizung immer noch die Wahl, auf ein solches Biomodell umzusetzen. Aber wenn ich dann erstmal vor dem 01.01.2029 ersetze, kann ich entweder das Ganze ignorieren oder darauf umsteigen. Das heißt, rein optionstheoretisch betrachtet würde ich dann sagen, wenn ich mich für eine Gastherme entscheide, dann lasse ich sie noch vor 2029 dann einbauen. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie teuer wird es dann ab dem 01.01.2029? Und da bin ich mal sehr gespannt, wie da die Gesetzesentwürfe da im Detail aussehen werden. Es fängt schon an bei diesem Thema der Biotreppe. Wie wird das so eigentlich realisiert, dass man sagt 10%? Ja. Also an der Tankstelle ist das ja kein Problem. Da sieht man E5, E10 und kann sich dann entscheiden, will man 5% Bioethanol, 10% Bioethanol haben. Ja, das kann jeder Bürger dann frei für sich entscheiden. Die Mineralölkonzerne stehen natürlich unter Druck, steigende Treibhausgasquoteneinsparungen zu erreichen. Aber das können Sie natürlich steuern, indem Sie so ein E10 anbieten, indem Sie das auch günstiger machen als E5, obwohl es tatsächlich das vielleicht nicht ist. Aber im Gasmarkt ist das ein bisschen schwieriger, weil wenn Sie mit Ihrem Nachbarn an einer Gasleitung hängen und Sie benutzt haben Ihre Gasheizung noch alt und er hat eine Gasheizung, die ab dem 01.01.2029 eingebaut ist, Sie bekommen natürlich trotzdem das gleiche Gas.
Ja.
Das ist das gleiche wie dieses Thema Ökostrom. Da meinen auch viele Bürger, sie würden jetzt ihren Strom, der aus ihrer Steckdose fließt, käme ausschließlich aus Windkraft und Solar. Eine Überlegung würde dazu führen, dass das in einer windstillen Nacht vermutlich nicht so stimmen kann. Aber das Thema ist hier diese Anforderung. Hier trennt sich physische Gaslieferung von bilanzieller Gaslieferung.
Okay.
Und das Zauberwort heißt hier Herkunftsnachweise. Das heißt, wenn man sagt, 10% des Gasbedarfes werden dann aus biogenen Quellen, aus dekarbonisierten Quellen bereitgestellt, dann weiß dies der Versorger letztendlich nach, 10% oder eine bestimmte Quote des Gases stammt tatsächlich aus solchen Biomethanquellen. Und das Instrument dafür heißt Herkunftsnachweis. Das heißt, ein Biomethan, ein Biogashersteller verspeist zum einen sein Gas ins Gasnetz ein. Dann ist es aber Erdgas wie jedes andere, auch Methangas. Aber er kann auch einen Herkunftsnachweis verkaufen, mit dem er dann nachweist, dass diese Megawattstunden, die ich hier eingespeist habe, das ist dekarbonisiertes Gas aus meiner Bioanlage. So. Mhm. Und am Ende des Tages, es gibt in diesem GMG-Eckpunktepapier auch schon eine Forderung gesamthaft an die Gaslieferanten, dass nämlich 1% des in Deutschland für meine Interpretation für Heizzwecke verwendeten Gases aus solchen biogenen, dekarbonisierten Quellen erfolgen müssen. Und das löst man dann, indem man solche Herkunftsnachweise kauft. Das heißt, der Nachbar nebendran hat vielleicht dann einen unterschiedlichen belieferten Gastarif als ich, aber er bekommt letztendlich das gleiche Gas geliefert. Geht ja auch nicht anders. So. Was können solche Herkunftsnachweise sein? Das können also zum einen Biogas sein, wobei man dort ein bisschen differenzieren muss. Und das ist eine der offenen Fragen. Es kann auch grüner Wasserstoff sein. Ja. Da wird sich Herr Rauber von der Dillinger Hütte vielleicht nicht gerade freuen, wenn die Nachfrage nach dem ohnehin zu knappen grünen Wasserstoff auch hier entstehen könnte. Oder es könnten theoretisch auch synthetisch hergestelltes Methan, ähnlich wie im Heizölbereich, E-Fuel sein. Also diese drei Varianten sind möglich. Grüner Wasserstoff und solche E-Fuels sind extrem rar. Also geht die Blickrichtung hin auf Biogas. So, und bei Biogas muss man nun eins berücksichtigen. Es gibt eine Verordnung der EU, die man hier berücksichtigen muss, das ist die Renewables Energy Directive 3, die sagt, Biogas ist nicht gleich Biogas, sondern es hängt ab von dem Substrat, aus dem dieses Biogas erzeugt wird. Und üblicherweise, wenn wir so an Biogas denken, dann denken wir an lange Rapsfelder dort mit Energiepflanzen, heißt heutzutage Navarro, nachwachsende Rohstoffe. Und bei diesen Substraten sagt die Renewables Energy Directive, die sind in der Regel nicht als erneuerbar zertifizierbar. Warum? Die Direktive sagt, es muss gegenüber einem Referenzwert, also einem fossil erhältlichen Erdgas, muss eine bestimmte Reduktion des Treibhauses Gasemission muss erreicht werden. Diese Emission muss 80% sein. Grob gesagt gibt es ein paar If-Then-Clauses in der ganzen Kiste drin, aber Da sagt man, muss 80% sein. Und da haben diese Navarros ihre Probleme, weil man betrachtet den gesamten Lebenszyklus. Solche Energiepflanzen müssen natürlich maschinell mit Hilfe von landwirtschaftlichen Maschinen dann entsprechend erzeugt, wenn es werden Dünger eingesetzt, es wird aus den Düngern, wenn es Stickstoffdünger sind, kann auch Stickoxide, die auch Treibhausgase sind, existieren. So macht man also eine gesamte CO2-Bilanz und dann stellt sich heraus, gegenüber diesen verschärften Anforderungen der RED3 sind Raps, Mais und wie sie alle heißen, nicht mehr erneuerbar zertifizierbar. Das weiß man auch schon länger.
Okay.
Deswegen sind nämlich auch die Preise für diese Herkunftszertifikate auch relativ gering. Und im Vergleich zu diesen nachwachsenden Rohstoffen gibt es dann bessere Quellen. Das sind zum einen Bioreststoffe, also Küchenabfälle oder Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, aus Großküchen. Also alle diese Bioabfälle, die ansonsten
entsorgt werden würden,
wenn man die erzeugt, ist diese gesamte Lifecycle-CO2-Bilanz sehr viel besser. Aus Sicht der RED3 und tatsächlich offensichtlich auch. So, und deswegen sind diese Herkunftszertifikate aus Abfällen, die sind deswegen auch als erneuerbar im Sinne der RED3 zertifiziert. Die kann man also nutzen. Und hier kommt eine juristische Fragestellung rein. Wenn also das GMG von erneuerbaren Quellen, sprich die im Rahmen dieser Biotreppe beigemischt werden sollen, darf es dann noch Navarro nutzen? Sicherlich nicht mehr. Ist eine juristische Frage, ist so eine der Fragen, die man dann im Gesetzentwurf dann sehen wird. Aber ich würde davon ausgehen, man kann hier keine Energiepflanzen mehr davon nutzen. Man kann gegebenenfalls Energiepflanzen zusätzlich zu Abfällen beimischen. Das wird in der Industrie auch diskutiert. Solange nämlich dann die Treibhausminderung von 80% nicht überschritten wird, ist das dann zulässig. Die dritte Quelle von biogenen Abfällen, das ist die Champagner der Biomasse. So das Edelste vom Edlen, das ist nämlich Gülle. Klingt ein bisschen lustig, aber ja. Gülle ist tatsächlich im Bereich des Biomethans das Nonplusultra. Das hat folgenden Grund. Wenn Gülle ausgelegt wird vom Bauern, dann ist es so, dass hier auch aus einer solchen Auslage dann auch CO2 oder vor allen Dingen auch Methangasemissionen, die werden dort ausgedünstet. Mhm. Das heißt, wenn man die Gülle sofort in den Fermenter reinbringt, wo dieses dann zuerst in Biogas und dann in Biomethan umgewandelt wird, vermeidet man dann die Ausdünstungen von Methangas, die aus der Lagerung von Gülle resultieren. Und auf diese Art und Weise, Methangas ist ein sehr starkes Treibhausgas, ist es sogar so, dass man dann einem Biomethan, das aus Gülle hergestellt wird, die Eigenschaft zurechnet, dass dadurch Methangasemissionen vermieden werden, weil die werden direkt dann entsprechend eingespeist ins Netz. Und auf diese Art und Weise hat Gülle sogar eine negative CO2-Emission. Und das führt dazu, dass Gülle dann der hochwertigste Bio-Heizstoff oder auch im Mineralölbereich kauft man auch Gülle. Herkunftsnachweise, weil diese die höchste Ersparnis an Treibhausgasemissionen einbringen. Das ist aber jetzt die entscheidende Frage für diese Biotreppe. Nämlich, ist es dann so, dass man diese Navarros noch benutzen darf? Wenn nicht, hat man hier ein kleines Problem. Denn ungefähr 80% unserer Biogasproduktion stammen aus Energiepflanzen. Das heißt, das Problem ist natürlich schon länger bekannt. Diese Energiepflanzen nutzen in dem Moment nichts mehr, sind nicht mehr nach der RED3 zertifizierungsfähig und in den Fokus rücken jetzt Abfälle und Gülle. Mhm. Das heißt, und das ist jetzt die spannende Frage, da sollten wir den Gesetzentwurf abwarten, kann man in irgendeiner Form noch nachwachsen, noch die Energiepflanzen noch einsetzen, gegebenenfalls dann vermischt mit Gülle und Abfallstoffen. Aber ansonsten, wenn das GMG komplett compliant zum RED3 ist, dann muss es eigentlich so sein, dass man nur Abfall und Gülle einsetzen kann. Und Herkunftsnachweise aus Navarus sind dann für diese Biotreppe nicht anrechenbar. Und dann hat man natürlich ein kleines Mengenproblem. Mhm. Wenn das GMG sagt, 1% des Heizgasbedarfes sollen bereits 2028 erfüllt werden, dann kann man so grob rechnen, das ist bereits die komplette Biogaserzeugung aus Abfällen und Gülle, die in Deutschland erzeugt wird. Die ist gegebenenfalls natürlich noch steigerbar, ohne Frage, aber zumindest mal ist das die aktuelle Menge. Und wenn man plötzlich dann eine solche Nachfrage von Seiten des Gesetzgebers erzeugt, dann wird es teurer werden.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage. Also wie sieht es überhaupt bei der Kapazität aus? Also wenn die Energiepflanzen wegfallen, Raps und andere, die es da gibt, mhm. Mais, und man praktisch das Gas aus Gülle und Abfallresten aus der Küche irgendwie erzeugen muss, also kriegt man das überhaupt mathematisch hin? Also das erschließt sich aus meiner Sicht nicht, dass das also möglich ist.
Die Fragen hat man der Bundesregierung ja auch schon gestellt. Mhm. Und man wird es am Ende des Tages, wird man hier auch Herkunftsnachweise importieren müssen. Da hat man auch schon Ideen, mhm. dass man aus Osteuropa solche Herkunftsnachweise beziehen kann. Auch die Ukraine wurde hier genannt. Das heißt, dieses Mengenproblem, das will man durch Import erst einmal lösen. Zumal man kann diese 1%, es dauert natürlich auch, bis dieser 1%-Anteil dann erstmal durch neue Heizungen erreicht wird. Das kann noch 2-3 Jahre dauern, und dann ist die Hoffnung der Bundesregierung oder derjenige, die diese Konzeption entwickeln, dass man sagt, bis diese 1% überschritten werden, dauert es noch bis 2030, bis 2031 durch dann neue Gasheizungen. Das ist eine komplexe oder eine unsichere Rechnung, weil man weiß ja auch nicht, wie der Verbraucher reagieren wird. Und dann hofft man halt, dass man sich so lange mit Importen über Wasser halten kann und dass dann die hohen Preise auch für Herkunftsnachweise, denn die Preise werden ja anziehen, ja, wenn eine solche Nachfrage existiert, dass diese auch dann dazu führen werden, dass vermehrt Biogas aus Gülle hergestellt wird. Und bis dahin wird man sich dann halt ja, in Osteuropa, in der Ukraine dann bedienen müssen. Ich habe da so zwei ganz grundsätzliche Bedenken. Mhm. Zum einen, wo solche Dinge geschaffen werden, die sind natürlich auch korruptionsanfällig. Weil man muss natürlich am Ende des Tages immer aufpassen, dass hier nicht die gleiche Gülle zweimal mit Herkunftsnachweisen versehen wird. Und wie man das in irgendeinem Karpatendorf nachhalten will, da sagt dann die EU, ja, dafür gibt es nicht nur Zertifizierungsprozesse, dafür gibt es Registrierungsprozesse, da werden wir uns ganz viel bürokratisch Mühe dabei geben. Üblicherweise ist allerdings die organisierte Kriminalität in solchen Dingen häufig kreativer, als sich das Bürokraten vorstellen kann. Also das ist eine reale Gefahr. Und ähnliche Effekte kennt man da auch aus dem Strommarkt, kommen da immer wieder auf, wenn mit solchen Herkunftszertifikaten dort gehandelt wird. Also der Gefahr muss man sich bewusst werden. Und ich habe da manchmal auch so ein zweites Bedenken. Also ich sag's mal so, In Osteuropa, wenn man in Osteuropa vor 20 Jahren über Deutschland gesprochen hat, hat man von einem hochtechnisierten Land, dem Mustervorbild für das eigene Land, den technischen Standard, die Forschung, die Entwicklung wollte man auch haben. Inzwischen registrieren viele Leute in Osteuropa mit einer gewissen Verwunderung, dass wir uns mit voller Wucht deindustrialisieren. Wenn wir dann in 2-3 Jahren in Osteuropa aufschlagen und Gülle und Küchenabfälle einsammeln, das könnte leicht zu Irritationen führen. Es könnte ein Bild, das man von Deutschland hat, vielleicht ein wenig beschädigen. Man sollte das nur mal im Auge halten, auch mal solche Effekte.
Ja, klar, also das mag ja im Kleinen irgendwo sinnvoll sein, aber jetzt ein Industrieland damit mit Gas zu versorgen, das klingt dann schon ein bisschen abenteuerlich. Aber wenn man solche Lösungen, die ja sehr kleinteilig sind, die sehr teuer klingen, also man muss die Sachen einsammeln, man muss die irgendwie dann zur Gaserzeugung bringen, also das geht ja auch nicht so einfach, da brauche ich wahrscheinlich viele kleine Anlagen. Und das ist ja viel komplexer und viel teurer, als jetzt eine Pipeline aufzudrehen oder einen LNG-Frachter zu entleeren. Mhm. Was bedeutet dann das für den Bürger auf der Kostenseite, also so eine Biotreppe? Wie werden sich da die Kosten entwickeln?
Also wir machen da mal ein Beispiel. Da muss ich jetzt noch irgendwie, haut man heute mit Gesetzen so um sich oder mit Regularien, ich muss noch einen noch mit reinbringen, weil das ist ein sehr entscheidender, nämlich das System ETS2.
Okay.
Wer nämlich immer drüber nachdenkt, Gas- und Ölheizungen weiter zu betreiben, muss sich bewusst sein, ab 2028 startet in der Europäischen Union der Emissionshandel ETS2. ETS2 heißt ein CO2-Handel. Genauso wie wir ihn schon im Stromsektor kennen, wo also jede Kilowattstunde Steinkohle, Braunkohle oder Erdgasstrom je nach ihrem CO2-Äquivalent heraus mit Zertifikaten unterlegt werden muss. Etwas Ähnliches wird es dann auch im privaten Sektor geben. Einen Vorläufer haben wir nämlich schon, nämlich durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz oder einfacher gesagt die CO2-Steuer, die betrug bis zu Ende des letzten Jahres 55 Euro pro Tonne. Wir haben jetzt ein System, wo dieses schon auktionsbasiert, aber in einem Bereich von 55 bis 65 Euro pro Tonne der Preis ermittelt wird. Der Preis wird so ermittelt, dass der Inverkehrbringer dann die entsprechenden CO2-Steuer errichten muss und diese dann natürlich an den Verbraucher weitergibt. Das wird abgelöst durch ein Zertifikatsystem, das europaweit gehandelt wird und wo der Mechanismus dann so aussehen soll, dass diese Zertifikatsmenge immer weiter eingeschränkt wird. Das heißt, die Kosten dann auch für die im Heizölkessel oder im Gaskessel, im privaten Heizungskeller erzeugte Menge CO2 nimmt dann sukzessive zu. Oder so ist auch der erklärte Wille der Politik. Herr Merz hat das mehrfach bekräftigt, dass das auch seine Zielsetzung ist. Die osteuropäischen Staaten, Italien, drängen auf eine Verschiebung des Staats, aber ich würde es mal als sehr wahrscheinlich betrachten, dass das dann ab 2028 startet. So, was bedeutet das jetzt? Ich gehe mal aus von Erdgas, aber die Betrachtungen gelten auch in gleicher Weise für Heizöl, sogar noch mehr. Also Erdgas, nehmen wir mal einen typischen Musterkunden, nennen wir ihn mal Herr C aus S. Ja. Der hat eine Gasheizung im Keller bezahlt als Arbeitspreis 11 Cent pro Kilowattstunde. In diesen 11 Cent ist 1 Cent fällt schon auf die CO2-Steuer. Ungefähr grob gerechnet passt das. Das heißt, das Gas selbst kostet ihn 10 Cent inklusive Netzabgaben und Steuern. Und grob gerechnet 1 Cent kommt durch die CO2-Steuer hinzu. Wie wird sich jetzt die Kosten dieses ETS2 entwickeln? Ach, da ist man auf Prognosen angewiesen. Das wird auch davon abhängen, wie stark man diese Zertifikate verdünnen wird. Man kann sagen, es wird ungefähr bei 100 bis 150 Euro pro Tonne im Jahre 2030 liegen. Das sind so die Konsensprognosen.
Okay.
Das würde bedeuten, 100 Euro pro Tonne sind für die Gasheizung 2 Cent pro Kilowattstunde, 150 Euro pro Tonne wären 3 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, der Herr C. bezahlt dann nicht mehr 11 Cent, sondern er bezahlt 13 Cent. Das erwartet ihn im Status quo, auch wenn er die Heizung jetzt 2028 austauscht. Also 2030 bei 13 Cent, darauf sollte er sich einrichten. Und das, wenn er einen Heizungstausch ansteht, sollte er das in seine Kalkulation einbeziehen. Was bedeutet das im Vergleich zur Wärmepumpe? Was gilt nun für jemanden, der ab 2029 eine Gasheizung einbaut? Der muss dann also einen Tarif bei seinem Gasversorger wählen mit 10% Herkunftsnachweisen Biomethan. Mhm. So, das heißt, seine Erdgasmenge ist dann bilanziell, nicht tatsächlich, aber bilanziell 90% fossil. Das heißt, statt 2 Cent CO2-Abgabe oder ETS2 bezahlt er dann nur 11,8 Cent. Das wäre jetzt rein mathematisch so. Mhm. Also er erspart sich dadurch also ETS2-Kosten. Und je höher der Bioanteil dann wird, desto größer wird die Ersparnis beim ETS2. Allerdings die Herkunftsnachweise für Biomethan, mutmaßlich ausschließlich aus Abfall oder Gülle, die sind nicht so ganz umsonst. Mhm. Wie viel die Kosten werden, da traut sich noch niemand richtig eine Prognose anzustellen. Das hängt nun wirklich von allem ab. Wie viele Heizungen werden pro Jahr neu ersetzt, das kann man ungefähr abschätzen. Heizung hält 30 Jahre so eine Gaswerttherme. Also kann man sagen, man hat eine jährliche Erneuerungsrate von 3%. Wie viel werden sich dann für eine Gas- und eine Ölheizung entscheiden? Das ist dann eine Entscheidung. Oder wie viel sagen dann doch, nee, ich mache eine Wärmepumpe. Oder die kommunale Wärmeplanung, die es bis dahin gibt, sagt, du kannst die auch Fernwärme nutzen. Also man hat hier eine große Spannbreite von Schätzungen, was dies dann bedeutet. Wenn er sich für eine solche Gasheizung dann mit Biotreppe entscheidet, müssen 10% solcher Herkunftsnachweise gekauft werden. Wie viel die im Jahr 2029, 2030 kosten werden, weiß man, kann man heute überhaupt nicht abschätzen. Eine realistische Schätzung liegt da so ungefähr so bei 15 Cent pro Kilowattstunde. Damit würde auch ich rechnen. Es kann aber sein, wenn es tatsächlich hier mal zu einem Nachfrageschub aus diesen Entwicklungen herauskommt, dass es dann auch schon mal 20 oder 25 Cent zu sein werden. Bei der Ölheizung, wo die Menge der Zertifikate notwendigerweise geringer ist, würde ich sogar eher auf 25 bis 40 Cent gehen. Sagen wir aber mal, es sind 20 Cent pro Kilowattstunde, davon braucht er 10% Anteil. Das heißt, die schlagen auf seiner Erdgasrechnung mit 2 Cent pro Kilowattstunde nieder. So, das heißt, mein Kunde, der ausschließlich mit ETS2 belastet wird, liegt bei 12 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Der andere bezahlt aus dem ETS2 heraus 11,8. Aber er bezahlt aus der Biotreppe mit 10% Anteil heraus vermutlich 2 Cent pro Kilowattstunde und liegt dann bei 13,8. Also im Vergleich zu heute wird dann also der Gaspreis für ihn von 11 Cent auf knapp 14 Cent ansteigen. Im ETS2 auf 12 Cent. Diese Unsicherheit wird dann vielleicht dazu führen, dass derjenige, der sich für eine Gasheizung entscheidet, zum Beispiel weil sein Wohngebäude für einen Umbau wärmepumpentauglich zu teuer ist, der wird dann tunlichst in 2028 noch einbauen. Und die weitere Prognose, es ist jetzt klar aus dieser Rechnung, die Knappheit dieser Herkunftszertifikate, die bestimmt dann die Preissteigerung für den privaten Verbraucher. Und jetzt ist die Frage, steigt die Biotreppe schneller an, als dass die Preise sich erholen, weil zum Beispiel mehr Gülle, mehr Abfallangebot dargestellt wird. Das wird dann eine Rechnung sein, die kann kein Mensch heute prognostizieren. Allerdings einen Pfad, mit dem es günstiger wird, ist eigentlich auch nicht zu erkennen. Das heißt, wenn mich jemand fragt, was wird denn dann eine Gasheizung teurer werden, würde ich sagen, Pi mal Daumen von 11 Cent auf 14 Cent. Rechne mal mit 3 Cent pro Kilowattstunde. Und bei der Ölheizung, wenn man da ähnlich back of the envelope rechnet, mit allen Unsicherheitsfaktoren, die hier drin sind, würde ich da mal mit 30 bis 40 Cent pro Liter Heizöl anrechnen. Das wäre so ungefähr meine Schätzung, mit der man hier rechnen darf.
Ja, also es wird teurer auf jeden Fall. Jetzt kann man ja sagen, okay, der Schutz des Klimas liegt uns so am Herzen, dass wir das Geld bereit sind zu investieren. Also die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen es ja investieren, nicht der Staat. Halten Sie das für sinnvoll oder gibt es Maßnahmen, mit denen wir das Klima schützen könnten, die wesentlich günstiger sind, als jetzt die Gasversorgung oder die Heizungslandschaft in Deutschland so umzubauen, dass sie klimafreundlicher wird?
Tja, also wenn man sich dieses gesamte Maßnahmenbündel betrachtet, ETS 2, Gebäudemodernisierungsgesetz, EPBD, dann steht natürlich alles unter der Zielrichtung, wir wollen bis 2045 dekarbonisiert sein. Und das tun wir, weil wir glauben, dass wir damit dem Klima etwas Gutes tun. Das Thema begleitet uns ja schon in diversen Podcasts. Nämlich das grundsätzliche Problem bleibt, solange wir das als Deutsche oder als EU-Europäer alleine auf der Welt zu machen, solange bewirken wir eigentlich nur, dass unsere Industrie in das Nicht-EU-Ausland geht, nach China, USA, Indien, wohin auch immer, wo sie mit CO2-Abgaben nicht belastet werden.
Geht's ja schon.
Ja, genau. Der private Häuslebauer, der kann natürlich nicht so leicht nach China auswandern. aber hier haben wir einen ähnlichen Effekt. Nämlich, wenn wir den Gasverbrauch erheblich reduzieren, dann wird dies am Ende des Tages nur dazu führen, dass dann das Gas ceteris paribus unter solch sonst gleichen Umständen durch weniger Nachfrage in Europa global etwas günstiger wird. Und wenn es global etwas günstiger wird, dann werden diverse Prozesse in Indien, in China, in den USA sagen, ah, dann nützen wir doch hier für Gas. Das heißt, weniger Nachfrage in Europa heißt in einem globalisierten Wettbewerb mehr Gasnachfrage in anderen Regionen der Welt. Der gesamte Gasverbrauch, der wird der gleiche sein. Es sei denn, wir kämen in eine Situation, wo wir ohnehin ein Überangebot an Gas und an Öl hätten. Aber die derzeitige, auch jetzige Situation am Persischen Golf zeigt uns ja gerade, dass jedes noch so kleine, auch klein ist jetzt relativ, aber dass jedes lokal begrenzte Ereignis schon sehr schnell eine fragile Angebots-Nachfragesituation bei fossilen Rohstoffen trifft. Das heißt, die Annahme, Verbrauchsreduktion in Europa, auch durch private Haushalte, ist Verbrauchssteigerung in anderen Ländern, die ist nach wie vor valide, hat Herr Sinn schon vor 15 Jahren aufgebracht und hat nichts an seiner Aktualität verloren, weil es einfach eine volkswirtschaftliche Grundrealität ist. So, und solange das so ist, das heißt, solange wir keinen global einheitlichen CO2-Preis haben, so lange können wir uns hier dekarbonisieren, bis der Arzt kommt. Es hilft dem CO2-Verbrauch global nichts, der wird weiter ansteigen. Das wird einfach sein, weniger aus Europa oder der EU, dafür stärker aus anderen Ländern. Und einen anderen Punkt sollte man vielleicht auch mal ansprechen. Ich habe da immer die Hoffnung, dass Sozialdemokraten einem da mal etwas besser zuhören. Nämlich dieses Thema, wir machen jetzt einfach mal das private Heizen teurer. Und wenn du das nicht mehr bezahlen kannst, dann nimm doch eine Wärmepumpe. Das könnte für sehr viele soziale Probleme
auf jeden Fall
bedingen. Mhm. Und ich glaube, unsere Republik fußt auch auf dem Grundgedanken, dass jeder eine reelle Chance hat, durch Arbeit, durch Leistung seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, seine Grundbedürfnisse zu erfüllen und sich außerdem noch ein gewisses Maß an Konsum und Urlaub zu leisten. Wenn wir jetzt also aus welchem Grund auch immer des Klimas zuliebe oder welche Motive es noch geben möge, die Nebenkosten unseres Wohnens so massiv verteuern, haben wir nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Staat greift stärker durch Subventionen ein, das ist nur begrenzt möglich, oder die Bevölkerung verarmt. Für beides bringe ich etwas wenig Sympathien mit. Zumindest mal sollte es einmal stärker reflektiert werden. Also um es sehr grob zu sagen, mit dem, was ich bislang kenne von dem GMG, Gebäudemodernisierungsgesetz, bin ich nicht davon überzeugt, dass es eine Lösung darstellt. Wie gesagt, wir sind noch vor dem eigentlichen gesetzgeberischen Verfahren. Man kann viele Dinge nachbessern, man kann viele Dinge präzisieren. Aber es bleibt eigentlich eine Grundtendenz, die auch schon das Habeck'sche Heizungsgesetz durchzogen hat. Der Weg zu einer dekarbonisierten Welt führt über teure Substitute. Grüner Wasserstoff ist teuer, das merkt Herr Rauber von der Dillinger Hütte gerade. Solche Bio-Ersatzstoffe, die in hohem Maße treibhausgassparend sind, sind knapp. Gülle und Abfallstoffe. E-Fuels haben wir eigentlich noch gar nicht. Auch Biomethan, auch diverse andere Biodiesel sind noch sehr knapp. Und wenn ich jetzt einen solchen Dekarbonisierungspfad einer Volkswirtschaft auf solche knappen Märkte loslasse, dann ist das mehr als nur ein Risiko. Und dieses Risiko geht gerade bei dem Thema Heizungsgesetz komplett auf den privaten Verbraucher drauf. Und da kann man nur hoffen, dass das ganze Thema mit sehr viel Umsicht gefahren wird. Wir werden es dann in den nächsten Monaten sehen.
Ja, also Heizen ist auch eine soziale Frage. Sie haben es ja angesprochen und wir werden das Gesetz natürlich weiter beobachten. Also wie es weitergeht, wie der erste Entwurf aussieht, wie es dann auch entsprechend eingebracht wird im Bundestag, Bundesrat. Und wir sind gespannt und werden sicherlich nochmal über das Thema sprechen. Vielen Dank, lieber Dr. Kané. Mhm. Und wir sagen Tschüss und bis bald.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Vielen Dank.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.